We are following several stories for you right now from the breaking news desk. Hoover High School is closed today for all students and staff. We just received a statement from Hoover City Schools. They tell us a threatening email was sent to a school administrator. Hoover police were notified immediately, and out of an abundance of caution, Hoover High will have e-learning today.
Tina, was hören wir da?
Das ist Meldung von einer lokalen Fernsehstation, wo berichtet, dass die Hoover High School in Birmingham geschlossen sei, weil ein E-Mail an die Schulleiter eingegangen sei, wo eine Bedrohung enthalten hätte. Und Joel war zu und die Kinder mussten daheim am Computer einen E-Learning-Tag einlegen. Und das hat auch meinen Sohn betroffen.
Es ist Mittwoch, der 26. August 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast am Tagesanzeiger der Berner und der Basler Zeitung. Es freut mich, Tina Kempin-Reuter in Birmingham, Alabama zu begrüßen. Tina ist Politikwissenschaftlerin, sie lehrt und forscht an der University of Alabama at Birmingham. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Tina.
Hoi, Christoph.
Tina, wir haben es am Anfang gehört, dass da in Birmingham, Alabama, also dort, wo du lebst, eine Schule schliessen musste, weil Gefahr bestand ist, dass offenbar ein Amoklauf geben konnte. Das hören wir ja immer wieder aus den USA. Damals aber bist du persönlich betroffen gewesen.
Ja, genau. Also wir leben jetzt in Birmingham, genau gesagt in Hoover, und dort geht mein älterer Sohn in die Schule, in die Hoover High School.
Wie hat eure Familie von dieser Gefahr erfahren?
Also wir haben am Morgen früh, am 5 Uhr, eine E-Mail bekommen und auch eine Sprachnachricht. Also hat uns die Schule angerufen.
Ein Kollege von der Tina liest uns jetzt das Mail vor.
Hoover Families. Overnight, a threatening email was sent to one of our school administrators at Hoover High. The Hoover Police Department was immediately notified and is actively investigating the situation. Out of an abundance of caution, Hoover High students will participate in e-learning today, August the 21st. Hoover City Schools takes all threats seriously, and the safety of our students and staff remains our top priority. Thank you for your understanding and partnership as we take every precaution to keep our school community safe.
Ja, in dem E-Mail ist eben gestanden, dass die Schule zusagen will, eine Bedrohung gegeben hat. Man ist ein bisschen unklar gewesen, was genau, aber dass alle, auch also Kinder, die Angestellten, die ganze Schule zu ist, also auch für die Lehrer, und dass auch es hat häufig noch nach der Schule auch noch irgendwelche Aktivitäten. Vor allem Freitag ist bei uns Friday Night Football. Das hat jetzt wieder angefangen. Das haben sie ursprünglich auch alles abgesagt.
Weißt du, durch den Kopf gegangen? Ich meine, das ist doch ziemlich, beunruhigende Geschichte.
Ja, es ist, also, ich muss sagen, es war wirklich ein schwieriger Moment gewesen, weil es wieder klar geworden ist, dass unsere Kinder in der Schule nicht sicher sind. Oder? Das, also, manchmal kann man das wie so ein bisschen wegstecken, aber in dem Moment ist es zurückgekommen. Oder? Ich bin natürlich sehr froh gewesen, dass sie die Vorsichtsmassnahmen getroffen haben und dass die Kinder daheim bleiben können. Aber die Tatsache, dass die ganze Schule und nicht nur Kind, sondern die ganze Schule zu war, das ist eigentlich, ja, ist eigentlich noch nie so vorgekommen.
Wie ist denn weitergegangen?
Also sie haben dann später eine Warnung gegeben, also sie haben dann, so wie es aussieht, haben sie die ganze Schule abgesucht nach irgendwelchen Bomben oder weiss ich was. Ich weiss nicht genau, was die Bedrohung war, das ist eigentlich nie ganz klar gewesen, aber sie haben, ich habe gesehen, dass Fotos hatte von irgendwelchen Polizei mit Hunden. Also, weil ich nehme an, die haben die ganze Schule abgesucht. Und dann später, am Nachmittag, ist dann die Entwarnung gekommen. Und sie haben dann also das Football-Game, das ist dann trotzdem gewesen.
Wenigstens da. Haben Sie den Absender von dieser Drohung, die das alles ausgelöst hat, haben Sie den festnehmen?
Ist nicht klar. Ich weiss, ehrlich gesagt nicht, was genau dann weiterkommt. Es ist häufig so, dass man dann nicht mehr hört. Das ist dann wieder vorbei und dann ist dann vielleicht wieder etwas Neues.
Hast du jetzt das zum ersten Mal erlebt oder kommt das öfter vor in Birmingham, Alabama?
Ja, also so ist es wirklich das erste Mal gewesen, dass mal wieder irgendein späteres E-Mail kommt, wo gesagt hat, ja, heute hätte es mal einen Moment gegeben, wo eben irgendein E-Mail gekommen ist oder irgendein Schüler oder eine Schülerin ein Problem gehabt hätte. Das gibt's manchmal. Also das kommen wir manchmal über, dass sie uns das auch mitteilen als Eltern oder vor allem, wenn dann vielleicht Kinder davon reden, oder, dass irgendein Vorfall war in der Schule, aber dass wirklich die ganze Schule so zumachen, dass am Morgen um 5 Uhr die Nachricht kommt aufs Telefon, also das anrufen, das ist schon, das war das erste Mal für mich.
Waffen sind ja immer wieder ein Thema in den USA und man hört auch immer wieder von Schiessereien und sogar, wie gesagt, Schulmassaker. Kannst du uns da dazu ein bisschen Background liefern?
Ja, klar, also Waffen sind wirklich alltäglich in den USA, also die sind eigentlich überall vertreten, auch am Arbeitsplatz, daheim, im Laden. Man muss eigentlich immer damit rechnen, dass jemand eine Waffe trägt. Und es ist auch wirklich also eine hohe Zahl von Menschen, die an Verletzungen durch Schusswaffen sterben, dass im Jahr 2024 sind in den USA 44.447 Menschen an Schusswaffenverletzungen gestorben. Also sind etwa 13,1 Todesfälle pro 100.000 Einwohner. Man muss natürlich sagen, bei diesen Zahlen sind etwa knapp 2/3 Selbstmord und etwa 1/3 Tötungsdelikt. Und der Rest sind eigentlich Unfälle oder Einsätze von Polizeibehörden oder Fälle mit unklaren Todesursachen. Aber man muss ganz klar sagen, das sind sehr hohe Werte.
Aber trotzdem, also wir in der Schweiz haben ja auch viele Waffen im Umlauf und wer Militärdienst leistet, hat das Gewehr daheim.
Ja, genau. Also das ist so, aber in der Schweiz gibt es viel weniger Opfer durch Schusswaffen. Also es sind etwa 200 bis 300 Todesfälle pro Jahr, etwa 3 Todesfälle pro 100.000 Einwohner. Und auch in der Schweiz sind es ein Grossteil Suizid, also fast 90%, also wirklich ein grosser Anteil mit einer Mordrate von nur 10%. Es sind 20 Mal weniger Tötungsdelikte als in den USA. Aber in beiden Staaten sind viele Waffen im Umlauf, etwa 2,3 Millionen in der Schweiz. Also etwa 28 Waffen pro 100 Einwohner. Und die Schweiz steht weltweit an der 14. Stelle. Und die USA ist im Vergleich, also steht, ist bei weitem Rekordhalter. Also mehr als 120 Waffen pro 100 Einwohner. Also mehr wie eine Waffe pro Person in den USA. Und ja, das ist mit Babys und alten Leuten und allen.
Ja, das heisst dann wahrscheinlich, dass ein Erwachsener im Schnitt etwa 2 Waffen hat.
Genau.
Sind Amerikanerinnen und Amerikaner einfach gewalttätiger als andere Leute?
Ja, so einfach ist es nicht. Also, es hat verschiedene Gründe. Und ich muss sagen, ich wollte auch irgendwie etwas Positives sagen. Also, seit die neuesten Daten vom FBI zeigen eigentlich, dass die Gewaltkriminalität in den USA abgegangen ist, also in den letzten Jahren, vor allem seit der Pandemie. Und man sieht jetzt, dass zum Beispiel 2024 auf 2025 sind es knapp 10%. Und das ist wirklich der grösste Rückgang von der Gewaltkriminalitätsrate seit Beginn von der FBI-Schätzung im Jahr 1936. Das ist wirklich Good News. Also die Gewaltkriminalität die steigt im Moment nicht an, im Gegenteil, sondern es ist wirklich geht runter, auch wenn die Regierung Trump das manchmal anders sagt oder das Gegenteil sagt, vor allem in der Stadt. Also eigentlich, eben wie gesagt, haben wir weniger Tötungsdelikte. Also sind sogar Mordrate ist 18,1 zurückgegangen und bei den Vergewaltigungen 7,6%. Das ist wirklich eine gute Situation, eine bessere Situation wie vorher.
Ja, das macht, wenn man es dann ausrechnet, gut 4 Mörder auf 100.000 Einwohner, das ist, wie gesagt, oder wie du gesagt hast, der niedrigste Stand, seit man die Statistik führt. Trotzdem, es ist immer noch ziemlich viel.
Ja, schon. Also, das ist schon klar. Und es ist halt schon auch wirklich ein Teil von Amerika und ein Teil von der amerikanischen Kultur. Und es geht auch darum, dass Schusswaffen viel tödlicher sind wie andere Arten von Gewalt und dass sie sich halt auch auf bestimmte Bevölkerungsgruppen und Lebenssituationen konzentrieren.
Jetzt aber hat es in der Schule von deinem Sohn den Alarm gegeben. Die Schule hat müssen geschlossen werden. Wie häufig kommt es denn zu Schiessereien an Schulen?
Ja, das ist noch schwierig zu beantworten, ehrlich gesagt. Als ich da ein bisschen geforscht habe, ist mir klar, dass man da wirklich genau muss hinschauen, weil die Daten sind total anders. Also Schulschiessereien werden in den USA statistisch häufig mit allgemeiner Waffengewalt vermischt. Und das führt eben zu diesen extrem unterschiedlichen Zahlen. Also zum Beispiel das FBI Das zählt nur die sogenannten, in Anführungszeichen, Active Shooter Vorfälle, also die Amokläufe, die an belebten Orten gezielt schiessen. Und 2023 gibt es laut dem FBI genau einen solchen Fall an einer Schule. Wenn man aber eine andere Datenbank anschaut, also die spezialisierte K-12, das ist bei uns eigentlich, wie man der öffentlichen Schule sagt, Kindergarten through 12th Grade oder K-12, der Database, die kommt im gleichen Jahr auf 340 Vorfälle.
Das ist ziemlich ein Unterschied.
Ja, ist ein ziemlicher Unterschied, wirklich. Und der Grund ist eigentlich, dass jetzt die zweite Datenbank, die K-12 Database, jeder einzige Schuss auf dem Schulgelände zählt, egal ob jemand getroffen worden ist oder nicht. Und ja, darum ist eben, gibt's da grosse Unterschiede. Und es gibt eigentlich keine klare Statistik, die alle brauchen. Je nachdem, oder, kann man dann sagen, ja, es ist nicht so wirklich ein grosses Problem, es ist ja nur einmal gewesen, oder man kann dann sagen, 340, das ist eine riesige Zahl, oder?
Abgesehen von den Schiessereien an den Schulen, wer ist sonst noch besonders stark betroffen von dieser Schusswaffengewalt?
Ja, wie wir vorher schon gesehen haben, sind bei Suizid mehrheitlich Schusswaffen eingesetzt. Und ich muss wohl ganz klar sagen, dass die Waffen selber eigentlich nicht aus Suizidgedanken verursachen. Aber Schusswaffen sind außerordentlich tödlich. Und dort ist natürlich die Frage, oder, was passiert, wenn sich jemand vorübergehend in suizidalen Krise befindet und gleichzeitig sofort Zugang hat zu einem äußerst tödlichen Mittel.
Ja, das ist natürlich sehr gefährlich.
Ja, genau. Und also darum konzentriert sich die Forschung auch häufig auf Zugang und die sichere Aufbewahrung von Waffen und nicht ausschließlich auf psychische Erkrankungen. Also wenn jemand in einer schweren Krise ist, zählt jede Sekunde. Und wenn die Waffe eben dann nicht sofort griffbereit ist, dann gibt man Zeit und genau diese Pause kann Leben retten. Und da gibt es eben in Amerika einfach praktisch keine Regulierungen.
Mögliche Selbstmörderinnen und Selbstmörder sind also besonders gefährdet wegen dem einfachen Zugang zu Waffen. Wer ist sonst noch so gefährdet?
Kind. Also nicht nur in der Schule, sondern auch sonst. Also 2020 sind Schusswaffen eigentlich die häufigste Todesursache bei 1- bis 19-Jährigen. Also vorher sind es die Autounfälle, jetzt sind es die Schusswaffen. Aber eben, die Zahl wird häufig genannt, ohne genauer zu erklären, was dahinter steckt. Da kommt eigentlich ziemlich viel zusammen, also auch eben Suizid, Verbrechen und auch bei den kleineren Kindern häufig versehentliche Schüsse. Und das unterscheidet sich natürlich nach Alter und Bevölkerungsgruppen extrem.
Vor einem Monat hat ein 4-jähriges Kind ein 2-jähriges Kind verschossen. Fox hat darüber berichtet.
A family vacation ends even before it began. Deputies say a 4-year-old child accidentally shot and killed a 2-year-old toddler outside of an Airbnb in Kissimmee.
The deputies say the 4-year-old got a hold of an unsecured gun. It happened just as that family from Georgia arrived at their vacation rental in Kissimmee. And as Fox 35's Alexis Clevenger reports, that shooting happened inside the family's car.
A 2-year-old and a 4-year-old were left alone inside the car while deputies say the parents were checking into the vacation rental here in Kissimmee. And according to the sheriff, that gun was left out in the open and an easy access to those children.
Tina, was ist da passiert?
Ja, also es war eine Familie mit zwei kleinen Kindern, ein 4-jähriges und ein 2-jähriges, wo mit dem Auto in die Ferien gefahren ist und wo die Eltern in die Ferienwohnung reingegangen sind, um die Ferienwohnung anzuschauen, hat das ältere Kind, ein Jüngere, verschossen mit einer Waffe, die im Auto rumgelegen ist.
Eine furchtbare Geschichte, aber sag mal, wie kann es sein, dass eine Familie in einem Auto eine geladene Schusswaffe offen umeinander liegen lässt?
Ja, leider gibt es das häufiger, wie man denkt, dass die geladene Pistole im Händchenfach oder auf dem Nachttisch, teilweise zum Selbstschutz. Und so ist natürlich schnell etwas passiert. Eben, wir haben vorher gesagt, 2 Waffen pro Erwachsene. Wo meine Kinder klein waren, habe ich mit ihnen darüber geredet, habe ich ihnen beibringen, nie eine Waffe anzulangen, falls sie eine sehen. Und ich habe auch häufig die Eltern gefragt, wo mein Kind neu mit sind, spielen, ob sie Waffen besitzen und wenn ja, wo sie aufbewahrt werden.
Ja, das ist selbst von mir, von meinen Eltern erklärt worden. Mein Vater hat als Soldat auch eine Pistole zu Hause gehabt. Und ja, da hat es immer geheißen, die darf man dann gar nicht anlangen. Aber Wir haben jetzt von den Kindern gehört, dann gibt es natürlich auch noch die klassischen Morde mit Schusswaffen.
Ja, genau. Also in den USA sind 3 von 4 Morden mit einer Schusswaffe passiert. Also 2024 allein über 15'000 Fälle. Und das trifft aber nicht alle gleich. Also besonders gefährdet sind junge Männer zwischen 15 und 34 und auch ethnische Minderheiten. Und es gibt natürlich auch systemische Probleme, also wie zum Beispiel Armut, Diskriminierung, Gangs und so weiter. Und eben, wie gesagt, der leichte Zugang zu Waffen. Also Schusswaffen sind ein Teil von einem viel grösseren Gewaltökosystem.
Du hast mal Stichwort Gangs. Da sind Pistolen und Revolver natürlich immer inbegriffen.
Ja, genau. Also das ist wirklich so. Ein FBI-Bericht hat ein klares Bild gezeigt. Bei knapp 70'000 erfassten Gangfällen geht es eigentlich bei mehr als die Hälfte um schwere Gewalt wie Mord oder Raub. Und ja, das ist die Schusswaffen bleiben eigentlich das Haupttatmittel und Ganggewalt ist ein riesiger Treiber, aber sie ist eigentlich lokal begrenzt. Das ist nicht so, dass wenn man da in die Ferien kommt, irgendwo hinter einem Gang hinter einem Baum hineinführen kommt oder so.
Aber du hast jetzt verschiedene Formen von dieser Waffengewalt analysiert und aufgeschlüsselt. Gibt es noch mehr Kategorien?
Ja, ich denke da 2. Also das eine ist die häusliche Gewalt und das andere Road Rage. Also zuerst zu der häuslichen Gewalt, etwa die Hälfte von allen tödlichen Fällen in der Partnerschaftsgewalt. In den USA sind Schusswaffen im Spiel. Also, und es ist halt auch so, dass wenn natürlich ein gewalttätiger Partner Zugang zu einer Waffe hat, steigt das Tötungsrisiko für das Opfer ums 5-fache. Und ich muss natürlich schon sagen, oder Waffengewalt heisst nicht nur Schiessen oder eben Tod, sondern sie wird auch so genutzt, um Angst machen, zu kontrollieren oder eine Trennung zu verhindern. Also man muss da wirklich auch schauen, dass man nicht nur auf die Anzahl Tote, dann sieht es vielleicht nicht so schlimm aus als Problem, aber wirklich, dass man das auch in einem grösseren Kontext sieht, weil sonst übersehen wir den Grossteil des Problems.
Das andere Stichwort, das du gegeben hast, ist Road Rage. Was ist Road Rage, Tina?
Ja, Road Rage ist eigentlich eine Wut im Strassenverkehr. Also jemand nimmt einem die Vorfahrt zum Beispiel, man wird hässig. Und normalerweise bleibt es dort bei Gästen oder Gebrüll. Aber wie gesagt, wenn man eine geladene Pistole im Handschuhfach hat, kann es wirklich eskalieren. Und das zeigt auch, also Road Rage ist ein gutes Beispiel, das zeigt, dass die Waffengewalt häufig gar nicht geplant ist. Und wenn eine Schusswaffe ins Spiel kommt, kann der Road Rage völlig eskalieren. Also die Washington Post hat gerade Zahlen veröffentlicht, also zwischen 2014 und 2024 hat sich die Zahl der Verletzten mehr als verfünffacht, also die Zahl der Verletzten von Road Rage. Innerhalb von diesen 10 Jahren sind insgesamt über 3'500 Menschen angeschossen und 900 getötet worden. Und Waffen eben machen aus alltäglichem Frust blitzschnell tödlich ernst.
Jetzt haben wir aufgezählt, was alles für Leid mit Schusswaffen angerichtet werden kann. Trotzdem zeigen sich die Amerikaner und auch die Amerikanerinnen sehr gern mit Waffen. Sie fotografieren sich so gerne damit, vor dem Christbaum. So Bilder gibt es immer wieder. Sag mal, wie erklärst du dir den Waffenkult?
In meinen Augen hat es damit zu tun, dass die Waffen als Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit und auch individuelle Selbstbestimmung gelten. Also das ist ja sehr wichtig. Und vor allem in konservativen Kreisen ist auch der Grundsatz vom Self-Reliant Citizen wichtig, also dass jemand sich selber kann schützen, auf sich selber kann zählen, auch die Familie schützen, weil man dem Staat eben nicht wirklich vertraut. Und ja, darum ist auch der Impuls relativ gross, schnell die Waffe zu zücken, wenn zum Beispiel ein Fremder in den Garten hineinkommt oder sonst etwas macht, was einem nicht passt.
Man sagt ja auch, dass die Waffenkultur zurückging auf Gründerzeit, Stichwort Wilde Westen. Ist das ein Mythos oder hat es da etwas auf sich?
Nein, das stimmt so, oder? Cowboys, Grenzgebiet, Besiedlung vom Westen und die Vorstellung von bewaffneten Pionieren haben sich eben tief auch in die amerikanische Populärkultur eingeschrieben und Hollywood hat natürlich den Mythos noch verstärkt. Und zudem, und das muss man schon sagen, oder? Ja, das Recht auf Waffen steht auch in der Verfassung, also konkret im 2. Verfassungszusatz, da steht wörtlich, Da eine gut organisierte Miliz für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht verletzt werden. Also die verfassungsrechtliche Debatte dreht sich teilweise darum, was genau das bedeutet. Und über weite Teile von der amerikanischen Geschichte war eigentlich klar gewesen, dass es kein individuelles Grundrecht auf private Waffen Besitz zur Selbstverteidigung gibt.
Was gilt denn jetzt rechtlich?
Ja, das hat sich eben verändert. Also der Supreme Court hat sich immer mal wieder geäussert. Aber 2000 hat der Supreme Court sich eigentlich umentschieden und mehr oder weniger gesagt, dass der zweite Verfassungszusatz ein individuelles Recht auf Waffenbesitz etabliert. Und seither hat er sogar einige weitere Entscheide gefallen und die meisten machen es wirklich noch ein bisschen einfacher, Waffen zu kaufen und auch zu besitzen. Auch sogar für Leute zum Beispiel mit psychischen Problemen oder Leute, die eine Vorgeschichte haben.
Es gibt ja eigentlich zwei Grundhalte, wenn ich da richtig informiert bin. Die einen sagen, das Gewehr ist ein Weapon, eine Waffe, und die anderen sagen, das Gewehr ist ein Tool, ein Werkzeug.
Ja, das ist genau das, oder? Und für die Waffenbefürworter ist Selbstverteidigung ein Grundrecht, wo, wie gesagt, die Verfassung ganz klar schützt. Und auch der Begriff, also die Waffen als Tool, als Werkzeug, bezieht sich vor allem auf die Jagd. Die Idee ist auch, dass gesetzestreue Bürger ihr Recht auf Schutz nicht dürfen verlieren, nur weil andere Waffen missbrauchen. Und der Staat muss genau diese persönliche Freiheit respektieren. Und ja, das ist eigentlich hinter der NRA, der National Rifle Association und anderen Waffenbefürwortern.
Und das findet die Mehrheit bei den Amerikanerinnen und Amerikanern, oder?
Ja, genau. Also so ist das. Also das ist, wie gesagt, in der Kultur und wie gesagt, im Gesetz tief verankert. Aber man muss auch sagen, es gibt auch Gegner.
Und was sagen denn die?
Gegner sagen, dass die größere Verfügbarkeit von Schusswaffen mehr Möglichkeiten für Suizid, Tötungsdelikt, häusliche Gewalt, Unfall und impulsive Gewalt gibt und dass das Recht von einer Person auf Waffenbesitz Auswirkungen hat auf die Sicherheit und Freiheit von anderen. Generell kann man schon sagen, dass eigentlich fast 60% von der amerikanischen Bevölkerung für Waffenkontrolle ist. Es ist einfach die Frage, wie weit das geht. Und häufig sieht man dann nach einer Schiesserei, dass eben wieder ja, mehr Waffenkontrolle soll geben. Wobei bis jetzt hat sich eigentlich nichts Grosses verändert. Und wenn, dann eben, wie gesagt, eher im Sinn von der Waffenbefürworter auch Schiesserei in Primarschulen wie Sandy Hooks in 2012 oder Uvalde in 2022 bleibt es nur bei Thoughts and Prayers, das ist jetzt das, was dann die meisten Politiker auf Social Media tun. Und das ist ein Meme, oder? Das überall, das ist eigentlich ein Problem, das man eventuell könnte lösen könnte, mit Thoughts and Prayers angeht.
Gedanken und Gebet. Aber ob das lange ist, natürlich schon fraglich. Gibt es denn eine Lösung, einen möglichen Kompromiss in dieser ewigen Grundsatzdebatte in den USA?
Ja, also Regulierungen wären hilfreich, vor allem jetzt, wenn sich auf besonders riskante Personen und Situationen können konzentrieren. Also jetzt zum Beispiel, wenn jemand ein Suizid gefährdet ist oder jemand, der vorbestraft ist für häusliche Gewalt zum Beispiel. Und ich muss schon sagen, vielleicht wäre die Schweiz ja auch ein mögliches Vorbild. In der Schweiz sind die Waffen viel stärker reguliert. Je nach Waffe gibt es einen schriftlichen Vertrag, Meldepflicht, Waffenerwerbsschein oder auch für bestimmte Waffen eine Ausnahmebewilligung. Und Pistolen, Revolver, halbautomatische Gewehr und bestimmte Schrotflinten brauchen zum Beispiel einen Waffenerwerbsschein. Und ja, gewisse Sachen mit halbautomatischen Waffen sind auch verboten in der Schweiz für den Grossteil der Bevölkerung. Also man braucht eine Ausnahmebewilligung, wenn man so eine will.
Und in den USA sind die Waffen nicht verboten?
Nein, also in den meisten Fällen nicht. Es gibt auch kein einheitlich strenges Waffengesetz auf Bundesebene, also auf nationaler Ebene. Bei Händlern gibt es häufig nur einen kurzen Hintergrundcheck und bei privaten Verkäufern fällt der auch ganz weg. Und je nachdem, wo man wohnt, oder, ist dann teilweise noch ein bisschen schwieriger oder ein bisschen weniger schwierig. Also bei uns jetzt in Alabama zum Beispiel gibt's keine Lizenz und auch keine Wartezeit. Also, da kannst du einfach im Walmart rein spazieren, dir ein halbautomatisches Gewehr kaufen und wieder rausgehen. Und bei uns ist es sogar so, dass man seit 2023 eine Pistole verdeckt darf tragen, ohne Ski. Also, da muss man keine Erlaubnis haben. Es ist alles legal und die kann man dann auch überall mitbringen.
Und du bist auch schon mal im Walmart da gehen Waffenpost oder haben da keine Pistole daheim? Ich meine, wenigstens zur Selbstverteidigung.
Also ich bin auch schon im Walmart. Das ist auf jeden Fall ja, etwas, was man sollte machen, wenn man auf Amerika kommt. Das ist sehr eine amerikanische also eine Kultur. Steht wirklich, Konsumkultur ist klar. Und ja, ich habe auch schon gesehen, die Waffen, aber wir haben keine daheim, wir haben auch keine gekauft.
Aber wie lebst du und deine Familie in dem Land mit dieser Waffenkultur?
Ja, es ist nicht immer einfach. Also ich muss schon sagen, ich tue es meistens auf die Seite schieben, weil es ist wirklich eine Tatsache vom Leben. Also es gibt schon hier und da auch den Moment, wo eben ein good citizen oder ein bewaffneter Bürger irgendeinen Bösen verschießt, irgendjemanden, der am Mock läuft oder so weiter. Aber ich denke manchmal schon, oder was macht das mit unserer Gesellschaft? Also es gibt Umfragen, die zeigen, dass Schüler und Schülerinnen Angst haben in der Schule. Mein jüngerer Sohn hat jetzt gerade seinen ersten Lockdown-Drill absolviert vom Jahr. Also da tun sie zweimal pro Jahr üben, was würde passieren, wenn so eine Schiesserei würde passieren, wo sie da die Türen verbarrikadieren und sich verstecken. Ich kann auch so Active Shooter Training machen, also wenn jetzt zum Beispiel eben bei mir in die Vorlesung jemand kommt. Und ich habe jetzt unter meinem Pult Wespenspray, weil das ist uns erklärt, wo das beste Mittel sei, wenn jetzt jemand mich bedrohen würde bei mir im Büro. Aber es ist sicher etwas, was mich belastet.
Ja, ein Wespenspray, da muss man zuerst drauf kommen. Also nicht selber ausprobieren, die Heidi, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber hoffen wir, dass du das nie wirst brauchen. Danke vielmals, Tina. Bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zur Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Markus Dockweiler. Der Markus Dockweiler redet von der Spaltung in den USA. Er spricht das Thema an und das passt jetzt zum heutigen Thema ganz perfekt, denn USA sind in kaum einer Frage so gespalten wie bei der vom Waffenbesitz. Der Markus Dockweiler schreibt, dass ja ganze Familien zerstritten sagen, dass es selbst keine gemeinsame Vierte mehr gäbe. Und er fragt darum, wie sich die Spaltung auf ganz normale Amerikanerinnen und Amerikaner auswirkt, also auf Leute, die nicht in den Medien arbeiten oder politisch aktiv sind. Wie ist das im Alltag? Redet man überhaupt noch miteinander oder bewegt man sich fast nur noch in der eigenen Filterblase? Tina, wie erlebst du das?
Ja, also die Polarisierung ist sicher rum. Ausser man lebt in einem wirklichen Bubble, wie jetzt zum Beispiel in New York City oder in einem ganz kleinen Ort auf dem Land, ist schon so, dass man sich im normalen Leben mit Amerikanerinnen und Amerikanern von der, in Anführungszeichen, anderen Seite in Berührung kommt. Also die meisten Leute haben eigentlich weiterhin Freunde oder haben Familienmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ganz anders denken wie sie selber. Und mit denen man zum Beispiel trotzdem zusammenarbeitet oder auch gut zusammenarbeitet, also ich sehe das jetzt bei mir, oder auch eben Thanksgiving feiert. Was sich wirklich in meinen Augen verändert hat, ist die emotionale Bedeutung von diesen politischen Unterschieden. Also es ist so, wie das Politik oder die Ansichten generell immer mehr zu einer Frage von der Identität geworden ist und darum auch eben die Themen häufig moralisch ausgewertet werden. Also das heisst eigentlich, dass eine kleine Meinungsverschiedenheit auch einen direkten persönlichen Konflikt kann werden. Und das ist natürlich für eine Demokratie sehr gefährlich, weil man dann Leute mit anderen Meinungen grundsätzlich misstraut. Und so werden ja auch Kompromisse, die sehr wichtig sind, um Lösungen zu finden, als Verrat empfunden. Und das sehen wir jetzt eben genau in der amerikanischen Gesellschaft. Was mich am meisten beschäftigt, ist aber, dass es immer weniger Orte und Anlässe gibt, wo man über Politik oder andere Sachen wie Religion und so weiter kann offen reden kann. Also Politik wird häufig als Thema vermieden. Und was vielleicht Familie kurzfristig am Thanksgiving zusammenhaltet, aber für eine Demokratie wirklich schlecht ist. Ich finde es eigentlich wichtig, dass man die immer wieder Gelegenheit wahrnimmt, sich mit der von der anderen Seite zusammenzuschaffen oder sich dem auch auszusetzen und dann, ja, je nachdem, ein gemeinsames, konkretes Problem zu lösen. Also zum Beispiel durch freiwillige Arbeit oder Mitgliedschaft im Verein.
Tina, danke vielmals für deine Antwort auf die Frage von Markus Dockweiler. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns doch bitte, das freut uns. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Danke vielmals, Tina, und tschüss nach Birmingham, Alabama.
Danke auch und liebe Grüße auf Zürich.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast von «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». In einer Woche unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian in Charlottesville, Virginia. Am Mikrofon in Birmingham, Alabama, ist Tina Kemp in Reuter. Für Produktion verantwortlich ist Noah Fendt. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.